Riders Ready. Der Oldschool BMX Podcast.
So, wir sind wieder da. Diesmal Riders Ready Podcast Nummer 12 und wir sind wieder in den heiligen Hallen von Schauf. Der Ivi ist gleich da geblieben, da hat er jetzt erst den Redline Podcast gemacht und macht jetzt hier beim Schauf-Podcast gleich weiter. Diesmal dabei, wie gesagt, der Ivi, der Jan Schauf, der Jens Gemein und der Nino Nagel. Und wir fangen einfach mal drauf an, einfach mal drauf los und fragen den Jan, wie hat es denn angefangen mit Schauf? Also nicht mit BMX, sondern grundsätzlich, wann habt ihr das erste Rad gemacht? Und
also sag mal so, grundsätzlich hat der Uros Vater 1907 in Bad Godesberg mit dem Fahrradgeschäft angefangen. Das war ganz in der Nähe von einem Internat, Pädagogium, kennt man möglicherweise immer noch. Wenn man durchfährt, das gibt es auch, sehr schönes Gebäude. Und damals war das halt ein Internat für die höhere Etagere sozusagen. Und die haben halt dann auch Fahrrad gefahren. Das war ja auch etwas für die gehobene Klasse, nicht nur für die Arbeiterklasse, sondern auch für die gehobene Klasse. Und die haben dann, weil es nicht so viele Kinderräder gab, dann teilweise auch angepasste Fahrräder bekommen. Und damit ging das los, 1907. Meine Großmutter ist 1908 geboren worden, auch dort groß geworden, mitgefahren. Damals gab es so ähnlich, sag mal, wie es Umzüge gibt, heutzutage noch Karnevalsumzüge oder Blumenkorsos, gab es auch sowas mit Radfahrern, die immer mitfuhren. Und da ist sie als Fünfjährige schon mitgefahren im Blumenkranz beim 100-jährigen Sängerjubiläum im Sonderfahrrad und so ein Schnickschnack. Also das war schon, sag mal, das, was heute teilweise so Oldtimer-Korsos sind, waren damals doch Fahrräder. Also hatten einen ganz anderen Stellenwert. Als mittlerweile ist es ja wiedergekommen, aber ist aber 50er, 60er Jahre, teilweise auch 70er Jahre, war ja das Fahrrad nicht ganz so angesehen. Und dann sind die nach dem Krieg, also nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, gab es in Godesberg, das war die Anekdote, die man mir immer erzählt hatte, diverse Anschläge, wo auf die Besatzungstruppen, wo dann die Attentäter auf dem Fahrrad geflohen sind und dann wurde das Fahrradfahren verboten. Was natürlich schlecht ist, wenn man im Fahrradbusiness unterwegs ist. Und dann sind die über Frechen nach Köln gezogen. Und da hat der Urgroßvater auf der Gladbacher Straße ein Fahrradgeschäft aufgemacht und auch Motorräder verkauft. Das war ja auch immer so irgendwie zusammen, teilweise auch Nähmaschinen, ganz klassische Sache, im Sommer Fahrräder, im Winter Nähmaschinen. Im Winter wurde genäht, im Sommer wurde Fahrrad gefahren. Und dort hat sie meinen Großvater kennengelernt und die haben sich 1932 selbstständig gemacht in Ehrenfeld und haben dort Rennrahmen gelötet. Köln war eine extrem fahrradbegeisterte Stadt, die hatten über 8 oder 9 Radrennbahnen allein, die gab massenhaft Radsportveranstaltungen. Die größte Radrennbahn hatte bis zu 40.000 Besucher in Köln. Müngersdorf kennt man heutzutage nur noch als FC-Stadion. Radrennbahn daneben ist momentan abgerissen und wird neu gebaut als Olympiastützpunkt. Und viele hoffen immer noch, dass dort dann auch eine BMX-Bahn ins Innenfeld kommt und dass dann BMX Race, also Freestyle ist was anderes. Aber Race vielleicht dann doch wieder ein bisschen besseren Stellenwert bekommt. Und so gesehen, wie gesagt, 32 in Köln, dann kam der Zweite Weltkrieg ausgebombt und über die familiären Connections des Urgroßvaters sind sie dann nach Remagen gekommen und sind in Remagen geblieben, haben dort angefangen, wieder Fahrräder und Motorräder zu reparieren und Fahrräder zu bauen. Köln wurde dann irgendwann aufgegeben. Ist auch Schauf. Ja, seit 1932 unter Schauf. Vorher Nierendorf, der Urgroßvater ist Nierendorf. Ihr Bruder, der Onkel sozusagen, der hat dann noch bis Mitte der 50er ein Fahrradgeschäft im elterlichen Haus gehabt und ist dann aber, Fahrrad war ja dann doch sehr out. Da ist eine Motorisierung, zuerst übers Motorrad und dann übers Auto. Hat ja zu dem ersten großen Fahrradherstellersterben geführt. Dann ist dann in den öffentlichen Dienst zum Eichamt gegangen. Das waren nämlich nur ein paar hundert Meter weiter weg. Und als Mechaniker ist man beim Eichamt ja auch ganz gut aufgehoben, berufstechnisch gesehen. Ja, wir sind halt in Remagen geblieben. Und
okay. Und auf der BMX Hall of Fame Seite hier in Deutschland steht, dass BMX Ende der 60er zwischen den Sanddünen von Los Angeles und San Diego entstanden ist. Wie ist Schauf zu BMX gekommen?
Wir haben extrem viel exportiert. Seit den 60er Jahren auch nach USA, in andere Länder halt auch, aber USA war dann irgendwo doch bezeichnend. Die Amerikaner, ich habe ja vorhin im Precast sozusagen erzählt, dass die amerikanischen großen Warenhäuser waren damals einen ganz anderen Stellenwert als heute. Die haben allein in Frankfurt ein Einkaufsbüro gehabt mit 120 Mitarbeitern. Und wir haben an diverse Amerikaner, Kanadier Fahrräder verkauft in großen Mengen. Das, was heute die Amerikaner in China oder in Taiwan kaufen, das war früher Europa. Also es gab sehr viele Europäer, die viel oder überwiegend für den Export gearbeitet haben. Wir haben halt seit Mitte der 60er Jahre nach Amerika exportiert, entsprechend dort natürlich auch immer die Fahrradmessen besucht. Damals war die große internationale Fahrradmesse immer im Frühjahr in New York, praktischerweise ziemlich passend mit dem Karneval in Köln, sodass mein Vater irgendwann nicht mehr auf den Karneval ging, aber weil halt im Rheinland gerne Rosenmontag und Veilchendienstag und teilweise ja auch schon Weiberfastnacht nicht mehr gearbeitet wurde, war das immer sehr praktisch. Da konnte man dann problemlos nach Amerika fliegen, auf die Fahrradmessen gehen. Und da kann man halt schon, sag mal, mit den neuesten Trends, was die Amerikaner so im internen Markt verkaufen oder anbieten wollen oder entwickeln oder probieren, in Berührung. Und dementsprechend kamen natürlich auch Nachfragen. Also einerseits hat man gesehen, dass da so Bicycle Motocross, was da mit BMX Vorläufer, also so ein Vorläufer zwischen Fahrrad- und Motocross-Maschinen halt unterwegs war, bis sich das zum BMX entwickelt hatte, Ende der 70er Jahre, dann in Berührung, hat das gesehen, haben es auch bemustert, 1974, da sind auch, glaube ich, Fotos auf der Hall of Fame mit drin für die ersten amerikanischen Kunden, BMX-ähnliche Fahrräder, die wirklich, sagen wir mal so, von heute aus gesehen, vielleicht nicht unbedingt wie im BMX aussehen, aber ein sehr frühes, halt diese Übergangszeit aus dem Bicycle Motocross zum BMX sich entwickelt hat. Und so gesehen ist, hat man halt, wie man so ist, über die Messen gelaufen, geguckt, Anfragen bekommen, bemustert, teilweise verkauft, teilweise halt nur Muster gebaut. Und so als Kind hat man auch mal das ein oder andere Muster dann auch mal ein paar Meter gefahren.
Okay, aber die Sachen wurden dann alle komplett hier produziert.
Die wurden alle in Deutschland, ne? Ja,
genau.
Jetzt nur eine Frage, wo waren denn damals die Japaner und die Taiwanesen? Waren die auch so mitten in den Konkurrenzkampf?
Also Taiwanesen waren noch nicht so viele, die Japaner schon, weil die japanische Teileindustrie halt groß war. Aha. Und die Qualität war halt da. Shimano haben wir seit 1964 importiert, also explizit für den Export nach Amerika. Hier in Europa war ja doch, die europäische Fahrradbranche war eher, also Teilebranche war eher zersplittert. Gab sehr große Schaltungshersteller wie Simplex oder Hyre, Bremsenhersteller, Felgenhersteller wie Weinmann, Tunkurbeln, aber es war kein Konzern, so wie Shimano, der das integrierte, der also das versuchte. Und die Japaner haben ja Santur gehabt als Schaltungshersteller, Shimano als Schaltungshersteller und diverse andere Sachen, Rohrhersteller, klar, in Europa Columbus, Reynolds, in Japan Haltange oder Ishiwata. Das waren die Großen, aber die
also nur zur Info, Tange ist für uns BMX der Tange.
Ja, aber trotzdem heißt es Tange. Ja, es ist also amerikanisiert, aber ich sage mal so, es ist ein japanischer Hersteller, auch wenn er mittlerweile, existiert ja nach wie vor, wenn auch mittlerweile in Taiwan, aber das ist, ich sage es mal so ähnlich wie Lamborghini und Lamborghini. Also ich mit dem Genie finde ich persönlich klingt besser, aber so man sagt ja auch Spaghetti und ich das andere Wort klingt schon vielleicht nicht mehr ganz appetitlich, sagen wir mal so.
Also waren die quasi auch schon da?
Die waren schon da. Die Japaner haben ja auch einen sehr großen Heimatmarkt, weil sie halt auch wenig Platz haben. Muss man auch sagen, sind zwar ein bisschen spezieller vielleicht, aber die haben immer schon viele Teile gebaut. Und wenn man sich überlegt, Mike Sinyard als Begründer von Specialized, die Bude heißt Specialized, weil sie sich auf Fahrradteile spezialisiert hat, den Import von Fahrradteilen. Die haben also europäische Teile importiert, wie von TA aus Frankreich, diese Dreifachtretlager, wie die auch in den frühen Mountainbikes drin waren. Und er hat halt auch sich in Japan spezielle Sachen anfertigen lassen. Von Mitsubishi zum Beispiel oder von Panaracer ist er hingegangen, hat sich Reifen machen lassen mit Specialized drauf. Die haben wir dann auch tatsächlich auch importiert, weil die waren halt gut. Mhm. Schwalbe hat damals unter Swallow Fahrradreifen hergestellt in Korea, ein Joint Venture mit einem Koreaner. Es sind viele Sachen in Asien entwickelt worden. Also die Reifen natürlich, weil halt der Naturkautschuk kommt halt aus Asien. Wir haben nicht viele Kautschuk produzierende Bäume hier in Europa. Wir haben zwar Kork, das ja, aber kein Kautschuk. Und so ist das halt, hat sich das entwickelt. Die Japaner haben halt die Fahrradteile verbessert. Die haben geguckt, was gibt's am Markt und das verbessert. Shimano hat halt das integriert. Dieses Gruppendenken haben die perfektioniert. Santo hatte das bessere Schaltwerk, Kettenschaltwerk.
Waren das eigentlich Konkurrenten, Santo und Shimano?
Ja, definitiv.
War nicht ein Werk?
Nein, definitiv andere Gruppen. Bei den Schaltungen hatten sie halt sehr viele Jahre die Nase vorne. Die hatten die bessere Mechanik patentiert, bis das Patent ausgelaufen ist. Und haben eigentlich erst verloren, wie Shimano den SES, also den Indexschalter, verbessert hat. Aus der Positron raus in SES bei den Mountainbikes. Da sind sie nicht mehr hinterhergekommen. Da konnten sie halt am Shimano-Patent nicht so vorbei. Aber vorher waren die absolut gleichrangig, teilweise sogar besser. Also die Santur-Schaltungen waren besser, aber Santur hat halt keine Komplettgruppen hergestellt. Die haben halt, auch wenn sie nachher vielleicht unter den Markennamen da was angeboten haben, aber die haben halt bei anderen Fabriken das machen lassen. Und Shimano hat versucht, so viel wie möglich selber zu machen. Oder sie waren familiär verbunden gewesen, wie Takagi zum Beispiel. Die Kurbeln sind ein Takagi und ein Shimano oder eine Shimano waren verheiratet und dann kam das halt in Familienbesitz sozusagen. Und Shimano hat die Integration, die komplette Gruppengeschichte, dass alles auf sich abgestimmt ist und halt harmonisch funktioniert. Das haben die hingekriegt. Die Japaner haben halt hinterher versucht, einen Markennamen außerhalb von Shimano und Santo hinzukriegen. Das kennen wir über Tioga. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt so hier ausspricht, aber ich sage halt Tioga. Und das ist halt über ein sogenanntes Handelshaus passiert. Damals haben halt auch nicht so viele Leute Englisch gesprochen oder sich mit den ausländischen Import- und Verzollungs- und sonst was Bestimmungen herumschlagen wollen. Da gab es sogenannte Handelshäuser. Und Marui, eines der größten, hat halt damals diesen Markennamen Tioga entwickelt, um halt die BMX-Teile unter einem Namen nur vermarkten zu können. Also nicht Santur und Shimano und hier und Kashimax und Mitsubishi und das, was wir, sagen wir, Oldtimer alle kennen. Da muss man ja, sagen wir, für 10 Marken dann Werbung treiben. Die haben das alles unter Tioga verkauft und Tioga gibt es ja nach wie vor immer noch, wenn auch nicht in der Bandbreite, wie es halt war, weil die Japaner halt in Japan auch nicht mehr so viel produzieren. Irgendwann hatten die halt auch das Problem, wurden zu teuer oder halt die Taiwanesen wurden zu günstig, kann man auch so rum sagen. Und heutzutage ist halt Taiwan und China sehr verbunden, auch wenn sie sich, nicht wirklich als Chinesen sehen, die Taiwanesen, aber sozusagen die Fahrradbranche ist da über die Taiwanstraße schon verbunden. Das ist so, ja.
Gab es damals noch der mit Schauf mithalten konnte? Aus Deutschland?
In Deutschland gab es ja schon andere große, stückzahlmäßig jährlich. Ich meine, BMX 2000 kennt jeder, Künast. Hans Künast hatte sich in Anführungsstrichen als Ziel gesetzt, 1 Million Fahrräder zu machen. Und wenn er dann nur eine D-Mark dran verdient, hat er 1 Million verdient. Der hat halt sehr, sehr große Stückzahlen gemacht. BMX 2000 haben sicherlich viele mit angefangen. Ja, wir haben um die 100.000 Räder im Jahr gemacht.
Nur BMX-Räder?
Teilweise, ja. Wie der Boom war, ich sage es mal, vielleicht 80% davon BMX. Oh. Gab ja immer so Boomphasen, Klapprad, wie gesagt, 60er Jahre. Danach kam Rennrad, Zehngang, das berühmte Zehngang-Fahrrad, was in Deutschland zumindest viele dann straßentauglich mit Rennlenker nach oben gedreht gefahren sind. Dann kam BMX, etwas später kam dann das Mountainbike und...
Aber dieses BMX 2000, das kam ja irgendwie, glaube ich, später als ihr habt ja erst diese 50 BMX-Räder gemacht für den Kölner Schock.
Genau, wir haben sehr früh damit angefangen, auch das versucht hier in Deutschland zu verkaufen, also nicht nur für den Export und haben dann tatsächlich in Köln einen sogenannten Rollsport, hieß das seinerzeit, Laden gehabt. Die haben bei uns 50 BMX-Räder bestellt. Also Rollsport ist Rollerskates.
War ja genauso was wie der Hajos eigentlich.
Genau. Aber hat er auch Skateboard und Rollerskates gehabt?
Habt ihr erst gesehen, dass das hier schon anfing, oder habt ihr das in Amerika gesehen? Habt gedacht, das könnte auch was für den deutschen Markt sein?
Letzteres.
Okay. Das heißt, es war hier noch gar kein Impuls, weil es gab noch Fernsehen, Internet, das gab es ja alles nicht.
Nee, gab es alles nicht.
Ja, schon. Also Fernsehen schon, aber du hast keine Sachen gesehen aus den, dass ich mal, also Filme schon, aber du hast ja keine Nachrichten aus Amerika so gesehen.
Nee, aber ich muss zum Beispiel sagen, das erste Mal BMX im Fernsehen habe ich gesehen, das muss 78, 79 in Holland gewesen sein. Da gab es so eine Übertragung von BMX-Rennen im Fernsehen
mit Seitenbord. Jetzt muss man natürlich zugeben, du hast ja auch eine Holland-Connection über deinen Vater.
Ja.
Das war dann was anderes. Der Gerrit Doos ist ja auch in der Hall of Fame, gerade weil er halt über Holland das sehr früh nach Europa gebracht hat und auch gerade, weil er ja auch die Organisation dazu gemacht hat. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn wir es jetzt vielleicht ein bisschen so ausschwenken. Der Bund Deutscher Radfahrer war halt ein sehr starker Verband für Straßenradfahrer, für Bahnradfahrer.
Gleich hängt wieder das Bashing an.
Das ist ja heute noch so, der BMX-Scanner.
Dann gibt es noch Radball, aber ich sag mal so, Top 3
Bus
halt Straße. Zum BMX ist er ja eigentlich nur gekommen, weil der Gary Doos die IBMXF Federation gegründet hat. Und dann irgendwann vermutlich UCI gemerkt hat, Alter, hier musst du aufpassen, da gibt es dann den zweiten internationalen Verband, also nicht nur nationale Gruppen. Das war ja auch so bei uns, so mal, wie wir hier angefangen haben, haben wir auch mit dem Motorsportclub Sinzig gemeinsam gearbeitet. Der ADAC hat ja auch sich im BMX-Bereich, so in der Jugendförderung, glaube ich, auch ein bisschen mitgemacht, weil die ja auch diesen Motocross-Sport ja auch gefördert haben, was vielleicht heutzutage auch nicht mehr wissen. Der ADAC kümmert sich heutzutage auch teilweise sehr um die Radfahrer, auch mit diesen Servicestationen, aber früher hatten die auch eine Motocross-Abteilung. Und ich denke mal, da wurde dann der BDR wach und hat das dann auch mitgemacht. Und es gab ja auch den einen oder anderen, gerade aus dem Querfeld-Ein-Bereich, der dann, sagen wir, in BMX auch kaufmännisch tätig geworden ist und dann war denn die BDR-Connection da, aber ich, Jens, darf man das zu sagen, der Vater von Jens, der Jürgen Gemein, war hier in Remagen, kommt aus Remagen, ist aber bei der Bundeswehr gewesen, lange Zeit stationiert in den Niederlanden und ich bin mir sicher, dass ihr darüber das gesehen habt, weil das niederländische Fernsehen hier in Remagen kann man eigentlich nicht wirklich empfangen. Das Einzige, was man hier empfangen konnte, wenn das Wetter denn gut war, war tatsächlich das britische Radio von der British Army of the Rhine und möglicherweise mal was von den Amerikanern, weil in Bonn ja die Botschaft war. Aber das war wirklich das Höchste der Gefühle. Ansonsten hat man hier BDR und Südwestfunk gehabt und das war's dann. Also,
ja. Aber wie gesagt, das waren ja Holland-Zeiten.
Die Holländer waren da früher, muss auch sagen, das so ähnlich wie beim Mountainbike auch. Die Briten waren auch schneller bei BMX als die Deutschen. Also wir haben auch an den sogenannten NAFI-Stores, das sind die, was die Amerikaner als PX-Store hatten, da hat die British Army of the Rhine hat die NAFI-Stores gehabt. Die haben auch sehr viele BMX schon gekauft, bevor die deutschen Händler angefangen haben, BMX.
Und gab es denn außer BMX 2000 und Schauf dann noch irgendeine andere deutsche Firma, die sich damit befasst hat?
Panda hat viel gemacht, hat PMX. Ja. Das waren auch Einsteigerräder. Heidemann hat welche gemacht, aber ich glaube, bei den besseren Rädern gab es, glaube ich, außer uns keine.
Und BMX also 2000 war doch auch nur das Einsteigerding, oder? Gab es da was?
Ja, von den Kaufhäusern gab es das, ja?
Ja.
Da gab es nur irgendwie 3 verschiedene Farben bei dem Bild.
Aber ich glaube, die kennst du bestimmt Diskus?
Die waren ziemlich groß. Also. Jetzt nur eine Frage. Habt ihr auch Mofas gemacht?
Oh.
Hier in deinem Museum steht ja noch was.
Das ist aber noch viel älter.
Noch älter.
Das war sozusagen in den 50er Jahren, haben wir Mopeds gemacht. Wenn man nach dem Krieg war ja zuerst Fahrradfahren und dann ging das ja langsam los, das sogenannte Wirtschaftswunder. Dann war die erste Motorisierungswelle war natürlich vom Fahrrad aufs Moped. Die ersten Mopeds sahen auch, ich sag mal so, waren hilfsmotorisierte Dinger. Auf der anderen Rheinseite in Linz gab es jemanden, der machte sowas Ähnliches wie eine Velo Solex. Die Firma hieß Eilenriegel, für die haben wir schon Tanks lackiert. Mittlerweile kann man, wenn man denn überhaupt noch einen findet, selbst für den Tank über 1.000 Euro ausgeben, weil das ist auch eine sehr spezielle Sammlerszene, aber die gibt es tatsächlich auch bei den alten Mopeds. Dann haben wir selber Mopeds gebaut in den 50er Jahren. Eins davon haben wir. Das habe ich irgendwann mal wieder renoviert und bin damit auch mal ein Jahr aus Jux und Dollerei damit zur Schule gefahren. Aber die waren also von der Optik her eher sowas, sag mal, wie heute die Pedelecs. Also Tiefeinsteiger, wie gesagt, Tempo 25, vielleicht 45 die besseren. Bremsen waren Trommelbremsen, teilweise auch Fahrradfelgenbremsen. Also das war alles nicht so doll. Das andere Fahrrad, was hinten in der Ausstellung steht, das ist von 1966 mit dem Einrohrrahmen. Etwas über 1 Liter Tankinhalt. Das war Mofa 66, hieß das. Das war die Zeit, wo tatsächlich das Mofa nochmal Mofa erfunden worden ist. Also unterhalb vom Moped. Ein Jahr früher durften wir einen Führerschein machen. Versicherungskennzeichen. Also das, was heutzutage ein S-Pedelec ist eigentlich, war damals Mofa und Moped, Pedelec, S-Pedelec. Die heutzutage sind immer elektrifiziert unterwegs. Damals waren die überwiegend doch mit dem Verbrenner unterwegs, mit Versicherungskennzeichen. Obwohl Herkules hat damals auch schon mal was mit Batterie probiert, aber die Batterien waren halt nicht so leistungsfähig für heute. Das so ähnlich wie die ersten Pedelecs, die auf den Markt kamen. Und das war, weiß ja auch kaum jemand, das war ja so Mitte der 90er. Yamaha hat das in Frankreich gemacht, dementsprechend wurde die ganze Regularien daran angepasst, wenn wir jetzt ein bisschen vom BMX abgreifen.
Aber ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was mit den 50 BMX-Rädern passiert sind.
Ich habe das erste BMX-Rad 84 gesehen mit dem Motor von MPK.
MBK
war MBK, Fahrrad mit Motor. Habt ihr sowas auch gemacht?
Nein. Also Moto Decan war natürlich ein Fahrrad- und Mofa-Hersteller in Frankreich. Mhm. Die sind dann irgendwann kaputt gegangen und die Neugründung war MBK, deshalb auch die verkürzte MBK-Geschichte. Und in Frankreich ist, glaube ich, schon immer die Regulation des motorisierten Fahrers etwas großzügiger gewesen als in Deutschland. Deshalb gab es da sicherlich auch motorisierte Marken.
Wie haben Sie mich das erste Mal vorgeführt?
Und das ist vielleicht dann doch ein bisschen mehr Bicycle Motocross mit Motor da drunter.
So, jetzt sind diese 50 Räder.
Die 50 Räder sind in Köln gelandet,
genau,
bei Blue Diamond.
Genau.
Sind da irgendwie gefahren worden und haben dann sozusagen die Keimzelle da gelegt. Ich bin mir sicher, der Andy hatte was darüber erzählt, aber noch eher ist es eigentlich der Uli Heilkamp. Ja, der und sein Vater waren ja auch sehr voll dabei. Der Vater als auch mit Assoziation, der ist ja auch hier in Remann, hat ja auch mitgemacht. Und die ersten Posterboys sozusagen von unserem ersten Prospekt waren tatsächlich auch, der eine war über Blue Diamond, das eine war ein Mitinhaber und das andere war ein Kunde von denen und die haben dann Anfang, so war Ende 70, Anfang der 80er Jahre, da haben diese berühmten Matschrennen in Köln mitgemacht. Also Köln war sozusagen ein Ticken früher als die Norddeutschen, auch wenn die, ich sag mal, Norddeutschen das nicht mehr so gerne hören. Aber sagen wir mal so, die Holländer haben vielleicht die ersten richtigen Rennen organisiert, aber die Kölner haben da sich schon sehr früh probiert, die waren immer sehr progressiv. Das sage ich natürlich als Rheinländer mit ich sag mal, rheinischer, vielleicht noch rheinischer Frohnatur. Wir sind ja hier ein sehr, sehr alter Bereich, der schon immer, sag mal, nicht nur Touristen angesogen hat, sondern auch sehr fortschrittlich waren. Seitdem die Römer hier waren, sind wir hier mal an vorderster Front, sagen wir mal. Und dann ist auch kein Wunder, dass wir hier bei BMX als, sag mal, als Rheinländer mit ganz vorne dabei sein durften.
Okay, und dann habt ihr irgendwann, also wann 81, 82 habt ihr die Bahn hier gemacht, oder?
Ja, das muss ich sagen, das ist eines der Sachen, die mich in Anführungsstrichen wirklich fuchsen. Das ist halt schon so lange her. Damals war man Schüler. Als Schüler merkt man sich nicht alles. Ich war auch keiner, der Tagebuch geführt hat, leider. Das ist eine der Sachen, weshalb ich immer wieder suche und versuche, das wirklich zu datieren. Ich habe 3 Bilder. Die waren tatsächlich von einem professionellen Fotografen, der lebt noch, den habe ich angeschrieben, hat leider keine Aufzeichnungen mehr. Die Bauunternehmung, die das gemacht hat, gibt es noch, hat auch keine Aufzeichnungen mehr. Wir selber haben auch keine Aufzeichnungen mehr. Es muss 80, spätestens 81 gewesen sein, dann gab es ja die ersten Rennserien und ab 82 ist sowieso schon wieder alles so gut durchorganisiert. Ich kann es nicht wirklich sagen. Es war aber auf jeden Fall sehr kurz, nachdem in Bremen die ersten Rennen waren, dass wir sie hier auch hatten. Nur wie viel wir vorher schon die Bahn hatten, inoffiziell oder sagen wir nur hier im Regionalbereich, ich kann es leider nicht.
Also gab war das erste Mal hier 81. 81 war hier und da war die Bahn schon top und ich habe gehört, die finden Rennen statt.
Aber wie hast du das denn rausbekommen, dass da Rennen stattfinden? Wie hat man das denn damals im Internet?
Ich habe das über ein Hajus.
Okay.
Da gab es so Flyers und er hatte das hängen in seinem Laden. Und dann durch ein Hajus habe ich erfahren, dass hier Rennen stattfinden.
Aber es ist jetzt, denke ich mal, nicht bei diesen 50 BMX-Rädern.
Nee, das wurde ja dann schon.
Sonst hätte ich dir wahrscheinlich nicht die Bahn gebaut.
Nee, das Interesse war schon größer. Das ist schon das. Aber 77, 78, 79 war es halt noch dünn und dann ging es tatsächlich los. Ich denke auch mal, weil halt in den Niederlanden von hier bis Holland ist ja wirklich nicht weit. Da war so bis Limburg. Viele setzen ja Holland und die Niederlande gleich, aber stimmt nicht. Holland ist ja eigentlich nur rund um Amsterdam und dann die angrenzende Küste. Hinter Aachen beginnen die Niederlande und mit dem Landesteil Limburg. Da gibt es ja auch noch Berge, aber das ist halt von Remagen, von Köln, von Mönchengladbach aus, ist das ja nichts, muss man ja sagen. Ich meine, auch wenn vielleicht früher die Straßen noch nicht so ausgebaut waren, die A4 führte immer nach Köln, die 61 kam später, aber dafür waren ja auch viel weniger Autos unterwegs und da war mal rucki-zucki, also so war das ja nicht. Und die Niederlande und in dem Fall tatsächlich Holland und Seeland waren ja auch für alle aus Nordrhein-Westfalen eigentlich das Naherholungsgebiet. So ähnlich sag mal, wie die Holländer alle ins Sauerland gefahren sind zum Skifahren. Das war sozusagen die höchsten Berge vom Holland waren ja Willingen und Co. zum Skifahren im Winter, Winterberg, die Geschichte, sind halt alle von hier nach Holland gefahren oder vielleicht nach Belgien. Wir sind eher nach Belgien gefahren, aber die Zeiten waren halt so, Grenze hin oder her, klar musste man über die Grenze und so weiter und so fort, aber der Austausch war auf jeden Fall da. Und wie gesagt, die Briten haben die BMX gekauft, die haben wirklich Hunderte gekauft schon, und so hat sich das dann halt sozusagen aufgeschaukelt. Von Holland kamen die Rennen, die Fahrräder waren dann irgendwann unterwegs in Mönchengladbach und in Reit und keine Ahnung wo, in Paderborn, da waren ja Briten unterwegs, sicherlich im Frankfurter Raum über die PX-Stores.
Die PX-Stores, habt ihr eigentlich für die auch was gemacht?
Für die Amis haben wir es nicht gemacht.
Habt ihr nichts gemacht für die PX-Stores? Gar nichts.
Haben die dann BMX 2000 verkauft oder haben die dann amerikanische Sachen?
Die haben Huffy gehabt, aber ich weiß, dass sie Sachs gehabt haben als Narbe. Deswegen habe ich gedacht, dass ihr was damit gemacht habt. Ja, weil sie haben auch gerne Rücktritt. Und Freilauf. Die Amis hatten Freilauf, die wollten aber Rücktritt haben. Und die Amerikaner hatten keinen Freilauf. Aber Sachs hat es angeboten.
Die amerikanische CPSC, die ist dann manchmal ein bisschen sehr, aber auch wenn die ansonsten sehr offen sind in den Regularien, aber beim Fahrrad gab es halt so ein paar Sachen. Kinderräder müssen dann einen Rücktritt haben. Und die Reflektoren müssen zumindest dabei sein, wenn sie ausgeliefert werden. Ansonsten sind sie illegal. Das ist so ähnlich wie bei der deutschen DIN, wurde ja dann immer dran rumgemäkelt, das Fahrradbremse muss recht vorne sein, wie beim Motorrad. Das ist ja dann im Zuge des Mountainbikes-Booms dann irgendwann gestrichen worden. Das letzte Land in Europa, wo das immer noch so ist, ist Großbritannien. Wenn man in Großbritannien ein Fahrrad verkaufen will und hat das nicht rechts vorne, kann man sich eine sehr teure Kostennote einfangen.
gut, dann war die Strecke. Die Golden Mile.
Und zwischen 80 und 81.
Genau, und das war ja so, das war dein Anfang deiner Karriere.
Anfang meiner Karriere. Waren viele hier. Ja, also Andi war auch. Andi Tittmer war ja schon vorher hier. Genau. Also der muss ja quasi ein Jahr vorher schon hier mal gefahren sein. Ja. Weil das war ja mein Vorbild. Ja. Und ich kam dann her. Ja, ich war 81 erstmal hier.
Ja. Das war ich. Andi Tittmann, Uli Heidkamp, die waren Schmidt, schon, das war so die Kölner
Gang. Genau.
Wie gesagt, der Vater vom Uli war mit in der Organisation, fahrradmäßige Organisation, die Abläufe, wie man das so macht mit den Vorläufen und dann zusammen Punkte zusammenzählen und diese und so weiter, das war über den MSC Sinzig. Da waren aus dem Vorstand zwei Leute unterwegs, der eine war Polizist, der andere war Autohändler. Und wir halt die Fahrräder, wir hatten auch sehr viele Leihräder gehabt, weil damals hatte ja noch kaum jemand ein BMX. Und spätestens, wenn sie ankamen und versuchten, im Klapprad über die Hügel zu fahren, die waren ja nun wirklich nicht hoch, das muss man ja schon sagen, da sind so viele Räder Rahmen beigebrochen, das gab es dann auch ein Verbot für, dann, dass man mit solchen Fahrrädern nicht über die Strecke darf. Die war aber ansonsten, war die eigentlich zugänglich.
Wie hast du das denn, oder wie hast du denn diesen BMX-Boom erlebt? Du und dein Bruder, der ist 2-3 Jahre jünger als du oder so?
Der ist 3 Jahre jünger, ja. Der hatte das natürlich dann ein bisschen besser. Ich war dann schon.
Seid ihr denn auch gefahren? Seid ihr selber BMX-Räder gefahren und wart ihr bei den Rennen dabei? Weil ich habe euch nie irgendwo auf irgendwelchen Listen oder irgendwo gesehen.
Bei den Rennen waren wir natürlich dabei, aber als Organisator bist du halt sehr viel mehr in der Organisation drin. Ich bin ein paar Rennen mitgefahren, ich habe tatsächlich auch mal einen 3. Platz gemacht, aber in meiner Altersklasse, muss ich dir sagen, da waren auch, glaube ich, kaum mehr als 5 Leute
am Start.
Es gibt auch irgendwo noch ein Video vom Seitenwagenrennen. Bin ich dann auch mitgefahren, bin ich aber leider letzter geworden, weil uns dann nämlich hinterm ersten Double die Kette abgefallen ist. Dann muss man den Rest dann eigentlich durchschieben. Aber es sieht sehr lustig
aus. Ja, weißt du, dein Bruder ist auch gefahren?
Mein Bruder war jünger, der ist auch gefahren, aber okay. Der ist halt auch nicht so viel mitgefahren, weil, weißt du, wenn du das, dann musst du hier was tun, musst du da was tun. Dann, das ist einfach von der
Zeit. Das heißt, ich habe bei der Organisation mitgeholfen.
Es ist mehr Organisation als.
Und ihr hattet jeden ersten Sonntag, ne?
Genau. Also im Winter nicht, aber sobald es schön wurde, da gab es dann die Rennserie jeden ersten Sonntag im Monat. Mit Urkunden und.
Wie hat das denn gestartet? Weißt du noch ungefähr, wie viel beim ersten Rennen dabei waren und wie sich das dann irgendwie gesteigert hat?
Also der Anfang war natürlich schon ein bisschen dünn, aber aufgehört haben wir, wie man 800 Starter hat.
Boah.
Da musste man Samstag, Sonntag fahren und das wurde dann hier hinten wirklich, wirklich zu voll.
Ich habe ja mein Fotoalbum rausgekramt und da sind noch Aufzeichnungen von den BMX Deutschen Meisterschaftsläufen 86, 87, 88. Und da habe ich mir aufgeschrieben, oder war ein Plakat dabei in Karlsruhe, glaube 88, wo dann drin stand 600 Fahrer und damit haben die sich gefeiert. Und das waren dann 200 weniger als bei euch im Hinterhof.
Ja, das tut dann schon langsam wieder weniger. Also ich sag mal, das muss man schon sagen. Also es war wirklich ein Jugendsport. Also wenn man überlegt, viele haben wirklich mit 5 und 6 Jahren angefangen, dann zu fahren. Auch wirklich gute Leute. Ich war wie Jan van Eyden, der hat ja hier auch angefangen. Der war ja wie ein wilder Teufel. Markus Blau war ja auch nicht älter. Also es ist aber wirklich, man hat sehr jung angefangen und ist dann mitgewachsen. Klar, irgendwann kam dann entweder Schule. Bei Jan van Eyden zum Beispiel war das in Anführungsstrichen das Problem, der spielte auch noch was Fußball zwischendurch. Der kam wohl mal in die Sichtung vom FC Köln, wenn ich mich richtig erinnere, was der Vater ihm erzählt hat. Und er stand dann vor der Entscheidung, wurde er jetzt Fußballer oder Radfahrer. Zum Glück ist er Radfahrer gewesen, also wurde er wenigstens Weltmeister. Von Kölner weiß man nicht, wie oft er da verkauft worden ist. Kölner haben ja irgendwie das Talent dafür, immer wenn sie gut sind, die guten Leute zu verticken.
Jetzt läuft es gerade bei denen.
Ja, mal wieder.
Ja, jetzt läuft.
Ja, und dann verkaufen sie wahrscheinlich und dann steigen sie wieder ab.
Aber ihr habt auch einen Fernseher aufgenommen. War das nicht so 81, 82? Ich weiß, dass mir ein. Ihr habt in den Double die Kamera reingesammelt.
Ich meine, es wäre 82 gewesen, ist der Südwestfunk.
Wer
Südwestfunk. Südwestfunk war ja hier das regionale 3. Programm. Die kamen dann auch und haben eine Fernsehaufnahme über BMX gemacht. Das kam ja da. Vielleicht war es auch einer, keine Ahnung. 82, denke ich mir. Da war dann ja wirklich schon mehr los. Da kam dann auch die Bahn langsam in die Grenzen. Also ich habe ja über die verschiedenen Bilder mal geguckt. Wir hatten 4 verschiedene Startgatter. Zuerst ein bisschen schmaler, so mit der Hand gestartet. Das erste Jahr war sogar nur mit Seil. Klassisch mit dem Seil. Dann kam das erste Gatter, dann kam Magnet. Also so Handauslösung, dann kam Magnetauslösung. Dann wurde der Starthügel breiter und dann wurde er so breit, dass man Gitter
dran hat. Wie viele Fahrer waren das denn am Anfang? War das denn immer schon 8?
6. Ja, mit 5 war ein Chatman gefallen.
Und nachher 6.
Und dann mit 6.
Ich kenne es mit 10, wie ich es erstmal war.
B-Bar war das damals, ne?
Und dann gab es halt irgendwann das Problem, dann für die deutsche Meisterschaft hättest du mit 8 starten müssen, da war die Bahn zu kurz und zu schmal für. Dann haben wir es nochmal in Sinzig probiert, in der Kiesgrube, aber da kam dann langsam die Anforderung, dass man die Kurven pflastern musste und das durfte man in der Kiesgrube nicht, weil es noch Wasserschutzgebiet war. Und dann
hat wer das veranlasst, dass die Kurven gepflastert werden?
Das kam einfach
irgendwann auch läuft schon Jahre lang.
Ihm muss es ja dann gekommen sein, als die Steilkurven kamen, weil eine Steilkurve,
die
fliegen ja weg, wenn es regnet.
Die Kurven dann, wurden immer steiler. Und
dann musst du es auch pflastern, ja, ist ja logisch. Das bastelst ja die ganze Zeit an der Bahn.
Das war Wasserschutzgebiet und da durfte sie nicht so alles machen, was.
Ich glaube, die war ein bisschen abschüssig. Die komplette Strecke war leicht abschüssig. Da haben sie sich auch von gestört, am Belag haben sie sich gestört. Sie haben sich an vielem gestört. vor allem an der Bar.
Jens, wann warst du da?
83, mein erstes Rennen hin zwischen den Abtürbäumen, großartig. Das werde ich nie vergessen. Es war ein Aha-Erlebnis, wirklich. Also Kommunion gehabt, vom Geld ein BMX-Rad gekauft.
Was du eine Marke?
Auf, natürlich.
Hier muss es ein Fahrrad auf jeden
Fall. 9.
9. Ja. Krass. Wahnsinn.
Ja. Und sofort angefixt. Also seitdem auch nie wieder davon weggekommen.
Hörst du immer noch?
Zum Bäcker jetzt nur noch, aber ich fahre immer noch.
Und der Nino, wann kamst du dazu?
Zu Schauf oder zu BMX?
Na, generell zu BMX.
Also BMX, das muss auch 80, 79 gewesen sein. Ich glaube auch ein BMX 2000, ein schwarzes. Das habe ich immer bei irgendeinem Kaufhaus auch gesehen. Das wollte ich unbedingt haben. Dann habe ich das bekommen. Dann sind wir irgendwelche Treppen hoch und runter gefahren. Und dann nee, das war so, war nur brutal schwer. Und dann, mein Vater war bei der Bundeswehr, dann sind wir nach Amerika gezogen, nach Dayton, Ohio. Das hatten wir auch eben nochmal mit irgendeinem, weil da irgendwelche Rennen waren.
Hat er die Trainingssachen mit Greg Hill und so gemacht, damit er dann wieder herkommt nach Deutschland und Grund und Boden fährt?
Ja, es war leider anders. Also wir hatten da auch keine Bahn, wir sind da auch nur rumgeeiert. Und ich glaube, 82 habe ich dann so ein Cycle Pro gekauft. Das war eigentlich, war bestimmt auch ein Skyway, weil das hatte auch die Rohre so. Die so, diese abgeflachten, stand aber Cycle Pro drauf, und dann bin ich damit so 1/3 Felgen, das war dann viel leichter und angenehmer zu fahren, war aber auch echt nicht so richtig gut. Bin dann da die ersten Anfängerrennen gefahren, Novice-Rennen, Expert war ich da nicht. Bin dann nach Deutschland gekommen, 85 wieder zurückgezogen, nach Trost.
Das heißt, du hast aber du warst auf dieser Bahn auch.
Nein, die Bahn hier habe ich nie gesehen. Ich habe angefangen mit der Bahn in Troisdorf dann quasi. Bin ich zurückgezogen, da habe ich auch vorher gewohnt und das war wie BMX-Himmel. Ich ziehe in den Ort zurück und sehe, da steht eine BMX-Bahn.
Also die Troisdorfer Bahn war aber auch wirklich schön, das muss man auch sagen. Es gab wirklich, sag mal, schon so einen Boom an Bahnen, Bahnbau. Und die neueren, sag mal, die ältesten Bahnen, den hat man natürlich schon angemerkt, dass Bahnen die alten und die dann später gebaut haben, die konnten natürlich.
Hat er schon ordentlich Schlafhügel und so.
Die konnten natürlich aus den, sag mal, in der BMX Action war ja auch in der Regel immer eine Zeichnung drin, dass wie die Bahn von da und da und da aussah und da konnte man drauf aufbauen und wenn man die dann später gebaut hat, waren die in der Regel schon in einem deutsch ansprechenden Zustand. Und es war natürlich auch, die Fahrer wurden älter. Damit wurden sie natürlich auch leistungsfähiger. Und dann wurden auch die Bahnen besser damit. Das war aber bei den Rahmen ja auch nicht so. Die ersten Rahmen sind ja nicht nur deshalb so kurz, weil sie alt sind, sondern weil die Jugendlichen und Kinder ja wirklich klein waren. Und die Rahmen wurden dann jedes Jahr, ich sag's mal, ein paar Zentimeter oder ein Zoll länger, weil halt die dabei geblieben sind oder dazu kamen, dann waren ja auch älter geworden. Mhm. So ab 14 wieder das Mofa kam, dann wurde es schon schwierig. Also die Konkurrenz, sag mal, bei den ganz Alten durch andere Sportarten oder Schule oder Lehren, wenn man in die Lehre gegangen ist, damals durfte man auch mit 14, 15 in die Lehre gehen, ja nicht wie heute, dass man deutlich älter ist, da diffundierte das dann langsam weg. Und die dabei geblieben sind wie heute, die wundern sich, oder manche wundern sich halt, warum sind die ältesten Räder alle so kurz, so klein.
Und du kamst hier aus der Region, ne?
Ich komme hier aus Remann sogar.
Ja. Genau, aus Remann. Das heißt, das war dein Stachhabe. Habe
damals 200 Meter von hier entfernt gewohnt. Okay.
Bist du denn jemals was anderes gefahren als Schauf?
Ja. Aber Alter, über Schauf.
Ja, wir haben ja viel importiert, das muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, der Ibi hat, sagen wir so, es gab ja den Redline-Podcast. Also wir haben auch Redlines importiert, vom Hios. Aber dann irgendwann hat sich das so ein bisschen aufgeteilt, wer was importiert. Also wir haben dann über Everything Bicycles, Howie Cohen, The Bike Man, leider mittlerweile auch verstorben. Er hatte über viele Jahre eine sehr informative Webseite, die ist leider untergegangen. Vielleicht, also teilweise kann man sie noch über so Webbeispiele wieder aufrufen, aber die interaktiven Sachen sind leider nicht alle vorhanden. Aber Howie Cohen in Torrance, California, als mit Gehirn von Kuwahara, aber halt auch mit dem großen Großhandel dabei für BMX-Teile. Wir haben, also über den haben wir importiert, wir haben Teile importiert, wir haben ja wie Joe Hart zum Beispiel, oder California Light, die Pet-Sets. Wir haben aber auch Racing-Kram importiert, wir haben Vector importiert, MCS haben wir ein paar Sachen importiert. Wir haben viel Profile-Sachen importiert aus vom anderen Ende von den USA und so Sachen. Also wir haben selber gebaut und wir haben importiert. Also wir waren sowohl Großhändler wie Hersteller. Und vielleicht das auch ein bisschen anders als so viele andere.
Okay, aber diese... Ihr habt auch in Mengen das Zeug in den Container nach Europa gebracht und es verteilt. An die Shops, an die,
wie viele BMX-Räder habt ihr verkauft in der Hochzeit?
Bestimmt 60.000 im Jahr.
Wahnsinn.
Aber da waren natürlich dann Einsteigermengen. Je teurer die wurden, wurden natürlich individuell. Irgendwann hast du nur noch Rahmen verkauft und keine Komplettteile.
Ja. Aber so diese verchromten Sachen, so die dann auch ein bisschen diese bessere Technik hatten und
die DSB,
habt ihr die dann auch noch hier gemacht oder wurden die dann?
Die verchromten Sachen kamen alle aus dem Ausland. In Deutschland war auch damals schon der Umweltschutz beim Verchromen nicht ganz so einfach. Die guten Rahmen kamen sowieso alle aus Japan, von Tange direkt. Der macht ja nicht nur Rohre, der macht auch Rahmen. Der hatte in Anführungsstrichen, sag mal, wie man aus dem Tioga-Katalog kennt, seinen berühmten Hot Hard und den Rhino 2 und den Rhino Charge und den Rhino 3. Aber der ist halt auch ein OEM-Hersteller. Das heißt, du hast gesagt, du willst deinen Rahmen in der Form haben, mit den Winkeln und den Rohren und den Maßen. Aber ein Rohr ist natürlich in der Regel darauf beschränkt, was er an Rohren halt herstellen kann, weil, sagen wir, eine Rohrfertigung ist schon ein bisschen aufwendiger. Aber wenn du sagst, du willst das und das haben, dann und das dann auch bezahlst, kriegst du das auch gemacht. Und die Japaner merkt man ja heutzutage noch, der Chrom, ein japanischer Chrom ist einfach besser als ein amerikanischer Chrom. Wir haben das eben da hinten gesehen, wir haben da Anaconda-Rahmen in der Ausstellung, wir haben auch Vektorrahmen in der Ausstellung und der Chrom auf dem Anaconda ist einfach besser als der aus Amerika. Die einfachen Rahmen, die wir gekriegt haben, die kamen aus Italien. Und Italien wurde auch verchromt, aber da muss man ganz ehrlich sagen, die haben es mit dem Umweltschutz nicht so ernst und das war nicht so schön. Da sahen die Abflüsse nicht so einladend aus, sondern was so.
Und so, aber das Design habt ihr euch hier ausgedacht?
Ja, wir haben alle Rahmen selber gezeichnet. Mein Vater ist der gelernte Ingenieur. Wir haben noch damals, klar, ich war schon sehr jung, mein Bruder war noch jünger, wir haben damals einen jungen Mann in der BMX-Abteilung gehabt, den Thorsten Schette. Dessen Vater war auch aus der Fahrradbranche, ist irgendwann nach Amerika ausgewandert, nach Illinois in der Nähe von Chicago. Und der war viele Jahre bei uns, hat sich um die BMX-Sachen gekümmert und auch um die Mountainbike-Sachen, sehr frühe Mountainbike-Sachen. Irgendwann ist er auch nach Amerika ausgewandert. Mittlerweile ist er auch pensioniert, also vom Alter her ein paar Tage älter als ich. Der hat halt auch mit meinem Vater gemeinsam und teilweise halt auch mit dem Input von Rennfahrern. Das bekannteste ist sicherlich Perry Kramer, haben wir mal als technischen Berater engagiert, um den Anaconda Pro Geometrie weiterzuentwickeln. Aber wie die Rahmenform dann selber war mit dem Power Twist, also mit den querovalen Rohren, das ist dann auf den Anführungsstrichen Mist von meinem Vater gewachsen.
Hat der sich überlegt, dass das stabiler sein
würde? Bei diesen kleinen Rohrdurchmessern einfach stabiler ist.
Eine Frage.
Ist so schön, hieß das schön, nimmt den Flex vom Track oder so.
Ja. Eine Frage, ist dein Vater, was für Fahrrad ist er gefahren? Mehr normales Fahrrad oder ein Rennrad?
Mein Vater ist Rennradgeneration.
Rennrad, er kommt aus dem Rennrad.
Der kommt aus dem Rennrad. Er ist mit dem Rennrad zur Schule gefahren und
so. Ist der auch Rennen gefahren?
Ist wohl auch sehr früh mal Rennen gefahren, aber das war dann so direkt nach dem Krieg, Anfang, Ende 40, Anfang 50 und dann war es dann Studium und Firma wurde es dann zu viel.
Also quasi hatte das Feeling zum Fahrrad, was stabil sein muss und was nicht.
Ja.
Und dann habt ihr auch, es gab ja das Redline-Team, was wir im letzten Podcast hatten, hattet ihr auch ein Schaub-Team, ne?
Ja.
Genau, und das war am Anfang mehr regional?
Das kann man so nicht unbedingt sagen. Wir haben diverse Teams gesponsert. Klar, hier in Remagen gab es natürlich schon viele Fahrer. Trackburners Remagen, zuerst als Anaconda Racing Team gegründet, aber dann relativ schnell auf Trackburners umfirmiert.
Da warst du da?
Yes?
Ja.
Ja.
Okay. Und bei der Vereinsgründung, glaube ich, sogar dabei gewesen.
Und es gab aber auch in diversen anderen Regionen Schaufteams, also Sturmvogel München zum Beispiel. Ein sehr angenehmer Sponsorpartner. Die haben uns nämlich tatsächlich ein Fotoalbum am Ende der Saison geschenkt, wo man dann nachguckt, was das Ganze selber gemacht hat. Das ist momentan auch beim Thomas Fischer Scanning für die Hall of Fame.
Der kommt mal schön.
Ich hoffe, dass er die Zeit findet, das auch hinzukriegen.
Also Thomas, wenn du das hörst, gibt Gas.
Thomas hat mich schon erzählt, vor zwei Wochen.
Und der Stefan Trini, der war ganz hin und weg beim letzten Veteranencup, wie ich ihm das Fotoalbum zeigen konnte. Der ist ja Sturzvogelbüchenfahrer und sein Vater hat wohl auch sehr viele von diesen Bildern gemacht. Ich fand das auch ganz toll. Und jetzt ist mir die Tage nochmal ein Foto in die Hand gefallen aus Breidelsheim. Das ist, wenn ich mich richtig aus der Nähe von Stuttgart. Da gab es auch ein komplett scharf ausgerüstetes Team. Also es gab auch
Race oder
ein Race? War ein Race-Team. Die waren auch in Blau-Weiß in Anaconda-Uniform. Also es gab überall, sicherlich ein
Selbst Fahrer. Chris Braun ist für euch mal
Chris gefahren. Chris Braun ist gefahren, viele, okay, Manfred Stromberg, Heiko Hürzbruch, es sind sehr viele Leute für uns gefahren. Ja. Also ich weiß gar nicht, das hat er mir, ich hab's leider nie aufgeschrieben.
Jens Gemeil.
Ich weiß nicht.
Ja. War fleißig damit, Fahrer anzuwerben.
Ja, aber wirklich aufgeschrieben, dass er noch Listen hast, was er in den ganzen Jahren an Team.
Ich müsste mal durchgucken, also. Als er verstorben ist, habe ich natürlich vieles mitgenommen, aber nicht alles. Ich habe auch vieles noch nicht durchgeguckt.
Ja,
kann ich aber vorstellen. Es waren schon einige Fahrer, die können es durchgeführt.
Also viele haben in Remagen, ich sage mal, gelernt oder Spaß gekriegt an der Geschichte. Und wir haben auch viele Leute gesponsert über die Jahre.
Aber ihr habt ja auch hier in Remagen die eigentlich alle gesponsert, die hier gefahren sind, oder? So hatte ich zumindest das Gefühl. Nicht jetzt irgendwelche
Co-Sponsoring.
Sehr gute.
Ihr habt angeboten, Co-Sponsoring.
Sponsoring haben wir sehr viel gemacht.
Wir hatten A- und B-Team. Mhm. Also A-Mannschaft hat halt mehr bekommen. Und B, da musste man halt die Leistung bringen, um uns herauszukommen. Ne? Und dann halt
ich kann mal das gar nicht so wahrgenommen. Ich bin immer nur gefahren.
Aber ihr hattet ja auch da
zwei Teams.
Die Ausstattung war gut, aber hatte ich wahrscheinlich das Glück und war zufällig im A-Team.
Ja, und dann kam natürlich irgendwann Freestyle dazu. Ich meine, Rechen aus Bonn und so weiter und so ein paar andere Leute, das kam natürlich auch noch. Aber das ist ja, ich sage jetzt mal, irgendwann ist das ja eine Parallelwelt geworden. Mhm. Ursprünglich, klar, wir hatten eine Quarterpipe hier, die ersten Bilder sind sicherlich, du bist die auch gefahren, die war schon eher wackelig. Ich wollte immer
egal, aber es war eine Quarterpipe.
Da baue ich mal eine da fürs Museum. Schön aus Holz und so ein Ding müsste
da auch so ein bisschen her.
Genau, und dann kam ja das Freestyle-Team, wir haben ja auf der Messe in Köln kann sich ja, sondern die Älteren können sich noch daran erinnern, ich war in Köln.
Das war geil.
Der Oberhammer mit Motorrad, paar hunderttausend Besucher, die dann da hingekommen sind im September. Also zwei Jahre, in den anderen Jahren war immer in Mailand die Messe, auch die war etwas später, Anfang November. Die haben sich immer abgewechselt und da kam irgendwie die Eurobike dazwischen und die hat das dann den Mailänder Part übernommen und dann am Ende auch die Kölner, die haben dann die Lust verloren, weil sie nämlich die Gamescon dahin gekriegt haben. Und damit hatten sie wieder 100.000 Eintrittskarten verkauft. Weil eins muss man natürlich auch sagen, die Messe in Köln kostet natürlich auch ihr Geld und muss natürlich irgendwo Plus machen. Und in Köln Plus zu machen, ist auch nicht immer so einfach. Die Kölner können ganz gut Geld.
Aber da sind wir doch bestimmt auch alle mal gefahren. Das war ja auch geil, weil das ein Hallenrennen war, aber mit richtig Lehmboden, also richtig eine Strecke nachgebaut. Nicht wie Hannover mit so Holzdingeln.
Die Strecke wurde halt aufgebaut, aufgeschüttet und dann drei Tage später wurde das Ganze wieder raus.
Wie das ja heute auch bei so ein paar großen Rennen.
Da war das einfach Hügel. Die waren weich, dann waren sie weich.
Ja, aber es war trotzdem geil.
Es war geil.
Sphäre,
es war
super viele
innen drinnen.
Viele. Das ganze jetzt, hohe ist hoch.
Ihr wart ja auf Messen. Habt ihr in Amerika auch ausgeschüttet? Stellt eure Räder?
Ja, immer.
Das heißt, ja?
Ja, das wow. seit den 60er Jahren halt zuerst New York und dann kam ja noch Long Beach dazu, BDS, also International Cycle Show war in New York, dann ein paar Wochen später war dann in Long Beach. Anaheim auch mal, irgendwann war sie dann die Interbike in Vegas, mal kurz in Reno, da haben wir halt dahin verkauft haben, haben wir da rausgestellt. Und da kam man natürlich auch, sag mal, die ganze Mountainbike oder die Triathlon-Geschichte, die dann aufkam. Und das haben wir dann halt auch alles mitgemacht. Und als, auch wenn man das jetzt im Podcast nicht sieht, ich habe hier
mein Foto.
Ich hatte hier so ein altes Ding irgendwo auf der Website oder was habe ich
es gemacht. Was bin ich auch?
bin dann auch für die Speed und die Special dann als Reporter unterwegs gewesen. Geil. Und habe dann unter dem Pseudonym Megabyte dann die Beiträge dann als Messereport gemacht, damit das nicht so, also sag mal so die Verquickung aus Beruf oder, weil gut, damals war ich auch Schülerstudent, muss man auch sein vom Alter her. Also damit das nicht ganz so aussieht, als ob man das alles eingekauft hätte. Also ich finde das irgendwie nicht gut, wenn man, sag mal, Kommerz und Ehrenamt zu sehr aneinander bindet. Das sind schon Interessenkonflikte. Und dann, klar, ich meine, auf der Messe gibt auch irgendwo ein nettes Bild. Ich glaube, der Bob Morales hat das tatsächlich irgendwo wiedergefunden und mal gepostet und meinte, wie jung er noch war. Wer stand daneben? Stand ich daneben. Und er fragte dann nämlich auf Facebook rum, ob er noch wüsste, wer denn daneben ihm stehen würde. Weil aus den Zeiten, wo er selber Messe hatte, wie das so oft so ist, wenn man da selber einen Stand hat, macht man vielleicht am Anfang und am Ende ein Bild oder auch gar nicht, wenn man zu viel zu tun hat. Wenn man rumläuft, rumlaufen kann man halt nur, wenn man entweder jemand anders dabei hat oder keinen Stand hat. Das ist immer so schwierig. Aber in dem Fall war halt mein Vater oder meine Mutter oder der Thorsten Schütte mit dabei und dann konnte halt auch einer rumlaufen. Und auf diesen Messe-Dingern sind wir dann rumgelaufen, haben halt die ganzen Bilder gemacht, die am Ende auch in der Speed und der Spezial angekommen sind. Die waren dann, die waren von mir. Und der Thorsten, der war auch inoffizieller Mitarbeiter. Der lief dann unter dem Pseudonym V-Max, also V-Max als Geschwindigkeit. Das kam natürlich auch daher, dass der Ariston Celli war ja Mitbegründer, aber der Meister hatte das ja dann übernommen irgendwann und der war hier in Remagen und der war auch OPR-Mann für uns und da passte das halt auch alles zusammen. Mhm. Und leider hat er, bevor das Revival so richtig losging mit Old School, hat er sein Archiv entsorgt. Mhm. Der war natürlich auch ein paar Tage älter und irgendwie das so ist, wenn man alles, irgendwann macht man sich, wofür soll ich das alles aufheben? Und da war das Interesse noch nicht so groß und er hat leider nicht gefragt, ob ihr es vielleicht, oder ob ich es haben wollte, vielleicht ist dann jemand anders gerade, der sagt, wir haben selber das Archiv voll, wir wissen ja nicht, wohin damit. Ist das BMX-Spezial und Speed-Archiv aus leider nicht erhalten.
Na, schade.
Und wie lange? Natürlich auch viele Pressefotos von uns, weil er hat ja auch für uns gearbeitet.
Wie lange lief denn aus eurer Sicht dieser BMX-Boom, wo ihr so viele Fahrräder verkauft habt, BMX-Räder oder auch dann nachher die Rahmen? Wie lang war die Spanne?
Also die wurde natürlich Ende der 80er wurde dann schon weniger. Das tut dann schon
doch so lange.
Da kam Mountainbike, das wusste man ganz einfach.
Hat das dann quasi direkt abgelöst?
Das hat das schon abgelöst. Wir haben ja auch bei Mountainbike ziemlich früh angefangen, auch wenn viele in Deutschland auch erst einmal das Mountainbike Anfang der 90er sehen, da wäre auch schon 83 mit die erste XT-Gruppe schon serienmäßig verbaut. Wir haben 81 das erste Prototyp vorgestellt. Interessanterweise nicht auf einer Fahrradmesse, sondern auf einer Sportartikelmesse in München.
Genau wie wir mit Redline auch. Da hat die Johann Schauf auch schon vorgestellt. Ja.
Aber das hatten wir ja vorhin auch schon mal in der Vorrunde, wo wir uns ausgetauscht haben und Fotos gefunden haben, Zeitungsartikel von dem Mountainbike-Rennen, das wir hier alle mitgefahren sind, hier irgendwo im Wald.
Genau, wir haben 85 das erste Mountainbike-Rennen gemacht mit viel Promis dabei, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Da kam dann auch der Südwestfunk, Filmaufnahmen, in Flutlicht. Da interessanterweise hat dann irgendjemand Kontakte ins Südwestfunk-Archiv gehabt und hat tatsächlich diesen Filmbeitrag digitalisiert bekommen. Ich habe nur eine VHS-Kopie, die war wirklich schlecht und aus der Deutschen Initiative Mountainbike, die haben das auch über viele Jahre auf Facebook gehabt und in einer super Qualität. Muss man schon sein. Wenn man Archivmaterial hat und das gut abgefilmt oder digitalisiert bekommt, dann ist das schon ganz was anderes, als wenn man eine VHS-Kassette
auf jeden Fall.
Im Homeoffice sozusagen entweder abfilmt oder über irgendeinen USB-Grabber drüber schiebt. Gibt es natürlich auch so bei diesen berühmten Sachen in dem Sportstudio mit der Quarterpipe oder nur mit der Rande. Oder beim Südwestfunk gab es einen Film von uns, da war auch ein bisschen BMX dabei, auch in der Fertigung, das hieß Die Macher, das war auch so eine Serie hier im Südwestfunk, drittes Programm, aber das ist auch relativ regional. Und vielleicht wird es ja aber alles digitalisiert, dass dann die Mediatheken auch das Altmaterial in größeren Mengen bereitstellen können. Aber es ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Das ist so ähnlich wie manche Leute fragen, ja, hast du nicht ein Rahmennummernverzeichnis? Ich habe hier eine Rahmennummer von 1982. Tut mir leid, das war damals alles händisch. Wer soll das denn erfassen?
Ich rufe mal den Zettel.
Das ist doch was. Das ist doch vollkommen bezahlbar.
Die Kind ist gar nicht mehr drauf.
Sowas irgendwie zu erfassen. Das ist, mein Gut, mittlerweile können wir vielleicht sagen, da gibt es irgendwo Leute, die einen Scanner haben und eine KI macht das. Aber die Zeit ist halt leider dann vorbeigekommen.
Aber warum glaubst du, war der BMX-Boom so also kurz? Meinst du, es hat jetzt also mit Mountainbike zu tun? Ja, wurden da auch andere Fehler irgendwie gemacht?
Nee, ich glaube, es war wirklich eher Mountainbike, weil das war schon, das war einfach vielseitiger. Die Leute wurden älter. Mountainbikes konntest du auch jüngere drauf machen. Du brauchst keine Bahn dafür. Du konntest durch den Wald fahren. Das war natürlich der Hauptvorteil. Damals gab es kaum Radwege. Als Radfahrer auf der Straße wurdest du noch schlechter angesehen als heute. Da warst du ja wirklich freiwillig und mit dem Mountainbike hattest du wirklich die Möglichkeit gehabt, abseits der Straßen halt Fahrrad zu fahren. Und das war schon sehr attraktiv, das muss man schon sagen.
Aber auch früher hattest du ja nur BMX, dann bist du, das war dein Fortbewegungsmittel, du bist da irgendwelche Treppen hoch und runter gefahren, nachher hast du es als Sportgerät genutzt, das war alles für alles. Und heute gibt es Mountainbikes, Hardtail, Softtail, es gibt Dirtbikes, es gibt Freestylebikes, es gibt Racebikes. Deswegen glaube ich, ist einfach die ganzen Menschen, die heute was anderes machen, die Jugendlichen, die an irgendwelchen Dirtparks fahren, das wären früher BMXer gewesen in unserer Zeit.
Ja.
Ja. Und deswegen ist halt so viele unterschiedliche, diverse Sportarten, es hat früher halt alles eins und deswegen waren wir auch so viele.
Und früher hatten wir A, B und C Bahnen, das heißt, du hattest auch Bahnen für die Nachwuchsgewinnung. Mhm. Und heutzutage hast du ja fast nur noch A-Bahnen. Ja. Und wenn du jetzt einen Fünfjährigen auf die A-Bahn schickst und die sind nicht wirklich, sag mal, motorisch sehr gut drauf, dann sehen die, ich sage es mal, die Eltern oder Erziehungsberechtigten oder wer auch immer den riesigen Starthügel und dann überlegen sich, was passiert, wenn er am ersten Hindernis stürzt und dann sind sie wieder weg.
Ich bin ja noch im BMX-Verein in Holland und da sind oft neue Kinder und der ist ein 5 Meter Starthügel. Also jetzt nicht ganz brutal, aber schon ganz ordentlich, relativ heftiges erstes Hindernis. Und da ist der Trainer, läuft immer den halben Berg mit den Kindern runter die ersten Wochen, hält ihn am Sattel fest, damit die das erste Hindernis überstehen. Das da reinzukommen, das dauert schon, ist schon schwierig.
Weil das ist 5 Meter und von deiner Sicht aus. Und wenn du aber die Hälfte groß bist, das ist ja ganz was ganz anderes.
Ne? Und wenn du nur runterrollst, bist du wahrscheinlich 35 km/h schnell oder so.
Und deswegen in Weiterstadt, da wollen wir ja gerne auch eine Oldschool-Bahn irgendwie neben die Strecke noch machen. Das hatte natürlich was mit uns zu tun, weil wir da gerne auch nochmal fahren wollen. Ja, aber das wäre natürlich auch was für die Kiddies. Dann könnten sie da natürlich auch erstmal anfangen über so einfache Sachen irgendwie.
Um es zu verkaufen, muss das andersrum drehen. Du machst das nur für die Kinder. Ja, zufällig passt es auch für euch.
Ja, aber das sind ja jetzt keine
haben wir über so viele Fahrräder geredet. Vielleicht weißt du, warum ist das 26 Zoll so verschwindet langsam von der Bildfläche? Was ist der Grund?
26er Mountainbike.
26 Zoll.
Das Mountainbike. Das ist.
Gibt es da einen Grund?
Ich weiß es nicht. Ich denke mal einfach, die mit größeren Rädern, das war ja schon immer so, große Räder rollen halt schöner, das ist schon richtig. Wenn du Strecke fährst und die Wege sind nicht gut, ich sag mal so, ob du jetzt sag mal, eine Federgabel drin hast oder nicht, ein Dremmert, es ist ein bisschen, es ist immer Trend. Wenn man sich überlegt, wie Triathlon angefangen hat, waren es umgebaute Rennräder, dann kamen die Triathlon-Räder, die sind bestimmt 10 Jahre lang alle nur 26 Zoll gefahren, weil sie gehört haben, auf dem 26er sitzt du aerodynamischer. Du sitzt aber als Erwachsener, hast du eine gewisse Höhe, wo du über dem Boden sitzt, damit du mit dem Pedal, wenn du in die Kurve fährst, nicht direkt aufsitzt. Das heißt also, die Höhe über dem Boden ist gleich, du hast halt die Frontangriffsfläche ein bisschen kleiner, weil die Räder kleiner sind. Mittlerweile fahren sie alle wieder 28 Zoll. Teilweise fahren sie so Radkonstruktionen in 28 Zoll, weil sie einfach zu klein sind. Die würden eigentlich besser auf 26 Zoll passen. Das ist so ähnlich, als wenn du Schuhe nur noch in Größe 56 anbieten würdest und alle müssten vorne Papier reinschieben. Habe ich manchmal den Eindruck, es gibt Größen, die passen. 26 Zoll gibt es ja nach wie vor. Bei Cargo-Rädern sind es immer mehr geworden. Da gibt es auch 24 Zoll, richtig super Dinger, auch gute Reifen und alles. Im Jugendbereich gibt es die auch noch. Und es gibt natürlich, sag mal, sehr, ich sage es mal, für mich als doch oldschool-guckender, sehr komisch aussehende, kleinen, sag mal, Kinderräder mit 29 Zoll oder so. dass 26 Zoll nicht ganz out ist, hat man ja daran gemerkt, dass sie dann ziemlich schnell 27,5 eingeführt haben, nur um nicht, ich sage immer nur, um nicht zugeben zu müssen, dass auch 26 Zoll seine Berechtigung hat. Eigentlich muss man ja sagen, ein Fahrrad muss zum Fahrer passen und nicht umgekehrt. Du kannst viel so konstruieren, man könnte theoretisch auch Kinderräder konstruieren für Sechsjährige mit 29 Zoll. Musst halt nur irgendeine Verlängerung für den Lenker hinkriegen, weil der einzige echte Unterschied ist ja, je größer das Vorderrad ist, umso weiter ist der Lenker weg. Ansonsten bräuchte die kleinen Räder ja nicht. Außer es ist unpraktisch. Da, wo sie kleinen Räder praktisch sind, die gibt es ja auch, gibt ja Unmengen an Kompakträdern in 20 Zoll. Wir hatten das La Luna schon in den 90er Jahren. Mittlerweile gibt es die Visant am Meer, die Dinger. Und die Falträder sind ja noch kleiner, die sind ja auch für große Leute. Also die Fahrradmodelle sind einfach viel mehr geworden. Manches wird halt gepusht, manches fällt aus der Mode, nicht unbedingt, weil es besser ist, sondern weil es einfach, weil manche Leute sagen, es ist schlecht. Also, sagen wir so, wirklich schlecht geredet wird. Und manche Sachen gibt es halt nicht mehr, weil die Nachfrage nicht mehr da war. Das ist einfach so. Ist so echt so wie mit den BMX-Bahnen. Man muss ja sagen, wenn man guckt heutzutage, Freestyle-Anlagen gibt es wirklich mehr als genug. Auch darüber, dass der Rollsport, der klassische als Rollerskates, Inliner und Skateboard wieder mehr geworden ist. Für Freestyle gibt es viel mehr Anlagen. Da kannst du auch Freestyle, auch als Freestyle-BMXer viel mehr machen.
Pumptracks
sind wiedergekommen. Ich sag mal, das ist die moderne Variante der BMX-Bahn, aber es ist halt nicht dasselbe. Und vom Pumptrack ist, ich weiß nicht, ob die einfach nur Spaß haben, ob die dann zum Freestyle oder zum Mountainbike gehen oder dabei bleiben. Da fehlt halt irgendwo der Starthügel.
Ich bin ein leidenschaftlicher Pumptrack-Fahrer. Das macht auch super viel Spaß. Aber es ist nicht vergleichbar. Also man hat mittlerweile Jumplines, das heißt, man kann springen, man kann das testen, man kann da fast zu jedem Wetter hin, weil alles asphaltiert ist, es ist wartungsfrei, das ist alles super. Aber das Gefühl, am Gatter zu stehen mit 8 Leuten, das Piepen zu hören, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Da kriegst du direkt hier Gänsehaut und dann setzt der Schalter um. Das hast du alles natürlich bei so einem Pump Race nicht, weil da fährst du auf Zeit alleine.
Was ich irgendwie auch komisch finde, ich meine, wenn du so Pumptrack fährst und trainierst, dann kannst du ja fahren und dann fährst du nochmal und dann fährst du nochmal. Und bei den Rennen, hast du die auch, fährst du da?
Bei was?
Pumptrack, wenn du Pumptrack-Rennen hast?
Ja, 2 bis 3 Runden auf Zeit, ja.
Wow, und dann bist du dann den ganzen Tag dafür da.
Ja, das ist ein bisschen doof.
Schon ein bisschen doof und wenig, ne? So, ja.
Ja, das stimmt schon. Ich habe nochmal eine Frage zum Jürgen gemeint. Weil für mich war das der Zugang zum Schauf-Team, zu Schauffahrrädern. Wie ist der denn da dazu gekommen, dass der sich da so engagiert hat, und wann kam er mit dem Mechaniker? Der hat uns durch die Weltgeschichte gefahren mit dem Schaufbus und so.
Angefangen hat
so.
Okay, du warst Teammanager.
Nee. Na, der Vater.
Mein Vater war Teammanager.
Der Jürgen, nicht der Jens.
Angefangen hat es damit, dass ich hier hinten reingefahren bin. Und das wurde dann immer mehr und immer mehr. Und dann hieß es dann am Wochenende, wer fährt denn wohin, auf welche Rennen. Dann haben wir halt Jan von Heiden und so weiter alle mitgenommen. Und dann wurde das irgendwie immer mehr. Und mein Vater hat sich dann irgendwie in den Verein eingebracht. Und irgendwann war er Teammanager und hat uns quer durch Europa gefahren.
Wie seid ihr da gefahren? Habt ihr dann so ein...
Wir haben von Stau einen Bus bekommen mit Werkstatt hinten drin. Und mit dem Bus sind wir gefahren von Spanien bis Norwegen eigentlich.
Und wo habt ihr übernommen?
Im Bus oder im Zelt oder...
Hatte der Bus eigentlich Sitze hinten?
Nein.
Weil ich kann mich erinnern, dass wir nach Berlin zu diesem Rennen gefahren sind, diesem Vergleich. Und dann habe ich vorne gesessen, weil ich war der Älteste mit dem Jürgen zusammen, haben die ganze Zeit Musik gehört und ihr lag nämlich hinten auf Matratzen, hatte ich im Kopf. Und keine, neben zwischen den Rädern und zwischen der Werkbank. Weil ich meine auch, ich habe überlegt, da waren überhaupt keine Sitze drin, ne? Ja, da gab es auch keine Gurte, da gab es keine Kopfstützen.
Nee, es war schon alles ein bisschen wilder.
Das war schon cool.
Also mein Vater ist eigentlich mehr oder weniger so da reingerutscht und hat sich dann nachher mehr reingewühlt, war nachher dann auch Nationaltrainer.
Wann war das?
Der erste Nationaltrainer vom BDR, ich müsste Anfang 2000er gewesen sein.
So spät? Naja. Wahnsinn.
Waren dann auch bei WMs in Kolumbien und in den USA. Also er war wirklich noch aktiver.
Hat er dann die Sachen organisiert für das Team, die Deutschland gefahren sind, oder hat er sich auch so damit auseinandergesetzt im Laufe der Zeit, dass er auch richtig trainiert hat, was die machen, wie sie es machen, Trainingspläne und sowas?
Ja, die haben wir alle bekommen. Also Sommer, Saison war von April bis September, waren Wettkämpfe. Und ab September bis April hattest du dann Wintertraining. Das war in den wirklich aktiven Jahren so aus, dass du viermal die Woche trainiert hast. Also du warst einmal Mountainbike fahren am Wochenende. Wir hatten Hallentraining, also hier in der Sporthalle hatten wir Zeiten gemietet, dass wir da trainieren konnten. Ich glaube, auch 1,5 Stunden. Wir hatten mit dem Fitnessstudio hier in Remagen hatten wir. Ja,
da war ich auch mal mit. Das kann ich dann hat Schauf uns gesponsert.
So, dann durften wir da auf Eisen fressen gehen noch.
Du warst einmal da, ne? Ja, das ist ausgenutzt.
Das hat gereicht, einmal.
Da war halt auch viel Gurkerei dann von Troisdorf aus und da hatte ich die Bahn direkt vor der Tür. Und da kam auch das Remagener Team immer nach Troisdorf. Nachher hatten wir eine Kooperation und haben dann in Troisdorf trainiert. Als die Bahn hier nicht mehr war. Und da Köln waren wir auch oft, ja. Und war denn der Jürgen dann auch noch mit Schauf verbandelt zu der Zeit, als er dann Bundestrainer wurde? Oder war das dann schon vorbei, das Thema?
Irgendwie war man immer so verbandelt.
Ja. Also entweder mein Vater war Teammanager oder ich habe eine Ausbildung hier angefangen. Der Jan war mal Vermieter von mir, also ich habe in 2 Wohnungen von ihm gewohnt. Mein Vater hat eine Zeit lang bei euch gearbeitet.
Ja, stimmt, da kann ich mich noch erinnern. Ja.
Also es gab immer so eine Verbandlung.
Ja.
Und wie lange bist du BMX gefahren?
Meine letzte Profilizenz war, glaube ich, von 91.
91?
Ja. Ja. Und dann wurden andere Sachen interessanter.
Warum hast du dann aufgehört?
Skateboard. Freundin. Skateboard. Aber ich hatte immer ein BMX-Rad.
Ja, ja, bei Nino war es ja irgendwie so, der hat dann irgendwann aufgehört, dann ist er zu den alten Leuten zum Veteranencup gegangen und dann hat er da Blut geleckt, dann hat er sich wieder eine Lizenz geholt. Ne?
Ja. Ich, also eigentlich.
Die Leute glauben ja heute noch, du hast eine Lizenz in Sammeln. Warum?
Ja, so war ich mir im Namen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, habe ich dir beim Bier zu viel erzählt, ne? In der Tat, also eigentlich durch Facebook. Durch Facebook habe ich habe 2 Jahre in Frankfurt gearbeitet und gewohnt und wusste nicht, dass es die Strecke in Weiterstadt noch gibt. Da hatte mit BMX nichts am Hut. Dann bin ich wieder zurückgezogen und dann habe ich bei Facebook irgendeine Gruppe gesehen mit Veteranencup und so und bin dann 2010, habe ich mir das angeguckt, ein paar Leute wieder getroffen, die ich kannte, aber war nur eine Handvoll. Und war so begeistert, dass ich dann erstmal auf die Suche gegangen bin nach dem Fahrrad und habe dann wieder langsam angefangen. Und ich glaube, 2011 war ich dann, oder 12 war ich dann auch das erste Mal beim Veteranencup. Und wenn man sich die Listen anguckt, ich bin dann die Jahre danach auch Lizenzrennen gefahren, in Deutschland auch, glaube ich, 17 bis 19 noch. 20 dann mit Corona nicht mehr, aber davor. Und wenn man sich mal anguckt, wer da die alten Leute sind, die auch teilweise heute noch fahren, ich würde sagen, 80% davon sind über den Veteranencup wieder, haben sie wieder den Virus eingefangen und sind danach wieder normale Rennen, Lizenzrennen gefahren. Also da hat der Ralf gute Nachwuchsarbeit geleistet für die alten Herren, die ganzen Ex-BMXer wieder akquiriert.
Ja, also es sind ja auch so viele BMXer jetzt, die wieder Veteranencup fahren.
Das ist dann wieder die nächste Phase. Wenn du das Lizenzrennen nicht mehr schaffst, dann kannst du dich wieder darauf lassen.
Aber auch gerade muss ich auch sagen, ist voll der Oldschool-Gruppe und so, ja, also viele Leute sind jetzt in dem Alter, wo sie denken, boah, geil, das war eine geile Zeit und jetzt durch Facebook und Instagram sieht man andere und irgendwelche Bilder, wo dann dort noch Leute fahren und du denkst dann so, oh cool, das habe ich früher auch gemacht, das würde ich gerne auch machen. Ja, wir machen in Weiterstand immer die Race Jams, das ist einmal im Monat, wo die alten Herren irgendwie überall herkommen, aus Stuttgart und weiß Gott was, und dann waren dann letztens 2, die kamen aus Hannover. Kamen dann, warst du vorbei? Und dann meinst du, ja, wir wollten das einfach mal sehen. Und wir sagen, ja, wo habt ihr denn eure Bikes? Ja, wir haben keine. Wir haben das gesehen und wollten das uns einfach mal irgendwie anschauen, fanden das voll cool. Sind da irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kilometer gefahren, nur um sonntags da zu kommen und zuzugucken. Und der eine hat jetzt auch ein Bike gekauft und wir wollen jetzt auch irgendwie zum Veteranen kommen.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen auf jeden Fall zum Veteranen kommen. Eine Zeitreise.
Ja, deswegen.
Also ich das alles.
Deswegen meine Frage auch an dich, Jan, wie du das findest gerade, dass du jetzt so oldschool-mäßig beim Veteranencup natürlich, das gibt die Hall of Fame, die hier relativ neu ist und so, wie du das findest, dass jetzt die alten Zeiten wieder so
zurückkommen. Ich könnte jetzt sagen, ich bin ja eh schon so alt, das kommt einfach mit dem Alter wieder, dass man das schön findet. Das ist. Es ist, ich sag mal, ich bin halt beim Rennrad zur Schule gefahren, ist ja klar. Ich bin sicherlich einer der Älteren in der BMX-Szene, der, sag mal, klar, die diverse, sag mal, Verkäufer ich sag mal, wie Hajos oder Dieter Schwadowski oder mein Vater, die sind natürlich noch älter gewesen, aber von denen, die angefangen haben, die auch gefahren sind, bin ich sicherlich mit der Älteste. Oder zumindest der noch dabei geblieben ist. Und wenn man dann so die 60 überschreitet, dann kommt ja irgendwann dieses Nostalgie.
Die Nostalgie ja schon mit 50. Und,
also spätestens ganz, sagen wir es mal so. Und irgendwo, das Problem ist natürlich, ich habe halt sehr viel miterlebt. Ich sage es mal so, Klappräder finde ich zwar ganz schön, aber das ist jetzt nicht so, die sammle ich zwar fürs Werksmuseum, aber wo ich die meiste Verbindung zu habe, ist halt so, es ist halt Rennrad, Muft gelötet. Wie gesagt, damit zur Schule gefahren, über die B9 gestocht, was heutzutage auch nur noch elektrifiziert unterstützt mache, weil ansonsten kriegst du die Geschwindigkeit nicht mehr hin. Aber das ist so das, was mein Anfang, und das nächste war halt BMX. Es waren zwar nicht viele Rennen, aber über Station und so weiter habe ich das schon mitgemacht. Aber Mountainbike, auch so schön wie es ist, so sehr ich sie mag, als Fahrrad, also zum Fahren, habe ich mich damit nie so wirklich anfreunden können. Keine Ahnung warum. Also, aber da bin ich doch eher, obwohl man das ja vielleicht ein bisschen komisch finden kann, Rennrad, schmale Reifen. BMX hat schon dickere Reifen, genauso dick wie Mountainbike-Reifen, aber diese zwei, das ist so, vielleicht weil man damit wirklich groß geworden ist. Und das nächste war zwar auch vom Alter her und natürlich über Beruf und so weiter bist du damit auch verbandelt. Triathlon ist zwar rennradnah, aber auch nicht meins. Liegt vielleicht auch daran, dass ich immer Knieprobleme hatte, weil ich als Jugendlicher einfach zu dicke Gänge gefahren bin und dann Knieprobleme hatte, die zum Glück durch jahrelanges Spritzen behebbar waren. Gut, Dopingprobe heißt zum Glück keine machen müsste. Aber ja, hat funktioniert.
Funktioniert.
Ist in den letzten Jahren wieder an dem einen Knie ein bisschen aufgekommen. Aber gut, man ist halt alt und dann kommen halt die Probleme. Das Ganze hat halt irgendwie funktioniert. Aber das ist so das, wo ich gerne hinfahre. Ich fahre halt gerne auf Retro-Rennradveranstaltungen wie Eroica. Gibt ja auch so ein paar andere. In Köln gibt es auch so Back to Steel. Also gibt so schöne Sachen. Und halt BMX gibt es, ich sage es mal, zum Glück auch schöne Veranstaltungen, aber halt nicht jedes Wochenende. Das wird dann immer komplizierter zu gucken, an welchem Wochenende wo was ist. Oh. Weil manchmal gibt es tatsächlich Wochenende, wo 3 oder 4 schöne Veranstaltungen sind, und da ich noch nicht Rentner bin oder Frührentner oder mein Lebenstraum des Werksmuseums noch nicht zwar noch habe, aber noch nicht wirklich verwirklichen konnte. Das muss aber jetzt irgendwann mal passieren. Sodass ich zum Veteranencup komme, und wenn der später ist, ist es für mich besser gewesen, weil dann habe ich mehr davon. Ich bin ein paar Mal erst angekommen, wie die Siegerehrung war. Das war dann timingmäßig nicht ganz so optimal, aber hat halt funktioniert. Und es gibt halt so ein paar Sachen, wo sich dann die Termine einfach häufen. Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, wo ich dann auch gerne hinfahre, ist halt, obwohl Mountainbike jetzt nicht als Fahrrad, aber die frühen Mountainbikes, die finde ich dann auch ganz toll, gibt in Arnheim ein Mountainbike-Museum. Der ist wirklich gut ausgerüstet. Der Jerome, der ist sympathisch und nett, und der hat halt auch, dem habe ich auch aus NOS-Teilen ein Mountainbike von 1983 zusammengebaut, damit da nicht nur Amerikaner stehen, muss man jetzt ehrlich sagen. Und das fand er auch ganz toll, und das hat er auch schon mitgenommen auf eine Shimano-Präsentation, frühe Mountainbikes, weil da die erste XD drauf ist von 83 und so weiter und so fort. Und genau an dem Wochenende, wo der seinen Kerstmarket, wie es so schön heißt, also eine seiner Hauptveranstaltungen macht, genau an dem Wochenende machen die belgischen Oldschooler auch ihre Weihnachtsveranstaltung. Denkst du, muss das sein? Aber so ist das halt. Ich meine, es gibt Mountainbike und es gehen BMXer und es gibt halt.
Aber ganz klar, da musst du zu BMX gehen.
Es gibt nicht so viele, die auf beiden unterwegs sein wollen. Das ist halt leider so. Es gibt natürlich Überschneidungen, wie zum Beispiel ECS-Felgen, kennt ja jeder aus dem BMX. 20 Zoll, 24 Zoll, nein, es gab sie auch in 26 Zoll. Wir haben die auch in 26 Zoll verbaut in ein sehr frühes Mountainbike. hatte halt hinten 24 Zoll Laufräder, vorne 26 Zoll, weil
das gar nicht, das
mal so eine Idee war, zwei Größen, vorne rollst besser und hinten kommst du besser um die Kurve, so ähnlich wie in Motocross-Maschinen, die haben ja auch unterschiedlich große Räder vorne und hinten. Und der Axel aus Mainz, der hat tatsächlich ein sehr gut erhaltenes Schauf Mont Blanc von 85 an Land ziehen konnten, wo tatsächlich beide Räder mit ACS-Felgen drin waren. Ich selber habe zwar den Rahmen und ich habe ein Hinterrad in 24 Zoll aus der Zeit, aber mir fehlt das Vorderrad. Und da muss ich zugeben, da wurde ich schon sehr neidisch. Und da haben wir uns dann das Ziel gesetzt, wir bauen die alle schön auf und treffen uns dann einmal im Mountainbike-Museum und dann weiß, gibt es auch noch einen Cannondale. Wir haben auch damals Cannondale-Rahmen importiert, 24, 26 Zoll. Ich habe auch einen Rahmen hier, den muss ich auch mal irgendwann aufbauen. Dann haben wir zwei Schaufs, ein Schauf-Cannondale und ein Cannondale im Mountainbike-Museum. Und dann ist das sicherlich eine schöne Geschichte, dass da mal sozusagen ein 24-26-Event draus zu machen. Aber das sind dann auch so frühe Sachen, wenn du den, ich sag mal, den normalen Mountainbiker zu befragst, kennst du
nicht. Nee,
80. Das ist bei dir einfach zu spät eingestiegen. Hm. Die meisten Mountainbiker in Deutschland sind eingestiegen, wie Shimano halt den SES, den Index Shifting hatte. Und ab da kennen die sich aus. Aber die frühen Sachen, so diese Übergangszeit BMX auf Mountainbike.
Genau.
Wo viele BMXer auch bei Mountainbike bei den frühen Rennen mitgefahren sind oder wo die Briten schon sehr früh dabei waren. Mhm. Für Muddy Fox unheimlich viele Räder gebaut und nach Großbritannien exportiert. Die Sachen kennt man. Die sind nicht so bekannt, muss man ganz einfach sagen. Wird das einfach so.
Was eben Fat Cup gesagt, gibt es denn da schon einen Termin für?
Nein.
Mist. Hätte Jan sich direkt eintragen können.
Nee, der Termin, der kommt normalerweise immer so im Januar.
In die anderen Rennen
geplant. Wir müssen ja immer gucken, wann Bundesliga-Rennen sind. Also wir wollen das jetzt auf jeden Fall getrennt machen diesmal. Aber wir brauchen ja jemanden, der uns unterstützt. Das heißt, wenn Bundesliga-Rennen ist und die ganzen Kinder mit ihren Eltern unterwegs sind, kann uns ja keiner helfen.
Das stimmt.
Ja, deswegen müssen wir dann gucken, dass das irgendwie... Ja, weil anders soll man helfen wir den ja auch bei den Bundesliga-Laufen. Ja. Und sonst wird es ein bisschen schwieriger, wenn dann alle auf der Strecke sind und fahren und es gibt auf einmal keine Bratwurst mehr, ist das gut.
Ja, das stimmt, das muss
man organisieren. Ja, da würde ich dieses Jahr, ich war zwar ziemlich früh da, aber die Bratwurst war verdammt schnell weg, das ist so.
An mir lag es nicht.
Aber der Buch war auch okay, so war es ja nun auch wieder nicht. Leider kam dann der...
Jetzt sehen wir dich auch mal mit Kevin zeitlich.
Ich war tatsächlich zweimal da, einmal mit meinem Vater noch, zweimal mit meinem Vater. Ich hatte es immer eingeplant und Obi kam immer was daneben dazwischen, wie es so ist. Aber
meistens habe ich ihm Bescheid gesagt.
Das ist schon wirklich. Okay, dann kann er ja jetzt das nächste Mal, wenn du ihm Bescheid sagst, hat er jetzt keine Ausreden. Und dann muss er vorbeikommen und...
Und vielleicht kannst du dann, rückt der Jan dann deinen ehemaligen Cruiser nochmal raus aus dem Museum, dass du nochmal damit eine Runde drehen kannst.
Das ist kein Problem.
Also. Vielleicht kennst du den Weltcup noch als Night Race.
Nee.
Den kennst du nicht? Den gab es mir auch.
Also halt einmal.
Ja, nachts. Also was heißt nachts? Mit Flokel, ne? Mit Betrugslicht.
Ja, jetzt gibt es ja nur noch die Hall of Fame Präsentation nachts.
Genau. Aber dafür muss ja auch noch Zeit sein. Wir können ja nicht nachts fahren, weil wir wollen ja danach noch ein bisschen gemütlich quatschen und was trinken.
Und die Bratwürste müssen wir.
Und Bratwürste essen auf jeden Fall, ja.
Genau. Nee, ich glaube auch... wenn das Ganze irgendwie alleine stattfindet, dann hat man auch viel mehr Zeit für alles. Ich meine, dieses Mal war es ja auch so gewesen mit dieser Bundesliga, dass wir erstmal warten mussten, bis die Bundesliga komplett fertig ist, ja, weil wir durften ja nicht mit denen zusammenfahren, weil es ist ja eine Bundesliga-Veranstaltung und das ist der Hochleistungssport und man ist das nicht vereinbar mit den alten Herren. Dann hat es angefangen zu regnen und dann war das schon so nach hinten und dann mussten wir die ganzen Leute ganz schnell
fahren. Das ist gut für alte Leute, die vielleicht einmal im Jahr auf der Strecke sind.
Ja, ich glaube, wir waren niederfahren müssen und wiederfahren müssen. Und
wir waren alle am Ende unserer körperlichen Möglichkeiten da.
Einen Herzinfarkt bekommen hat.
Und das war ja auch mal sehr gut besucht mit quasi drei Vorläufe, Viertelfinale, Halbfinale, Finale bestenfalls.
Genau.
Und das waren schon ganz schön viele Rennen hintereinander, also waren wir schon ganz schön im Eimer.
Ja, deswegen, Nino hat es nicht so gut verkraftet.
Nächstes Mal trainiere ich vorher ordentlich.
Ja. Nein, aber Also wir gucken, dass wir das irgendwie alleine hinkriegen und ich glaube, das wird auch gut und entspannter und man kriegt dann irgendwie auch alles mit, weil es gab ja dann noch diesen Endo-Contest, was keiner mitbekommen hat, weil wir natürlich nicht Mikro-Durchsagen machen konnten während dem wegen der New School-Geschichte und so. Und Buddy Hop Contest und alles sowas hat man nie den Schritt bekommen. Und so haben wir den ganzen Tag füreinander und wissen, wo was stattfindet. Und kann auch vorher mal auf die Bahn gehen und konnte mal ein bisschen trainieren nochmal und sich an die Bahn irgendwie gewöhnen, bevor man dann hinfährt.
Das wäre jetzt natürlich schön, wenn er die Oldschool-Bahn hätte. Dann könnten wir ja quasi parallel.
Deswegen haben wir gedacht, du baust deine wieder aus.
Ich wollte halt, das ist auch 10 Jahre her und habe dann hier, ich dachte so an eine C-Bahn, so dass. Und da habe ich mal so eine Bauvoranfrage gestellt und da habe ich festgestellt, dass das alles nicht mehr so easy ist wie früher. Du musst ein Lärmschutzgutachten und einen Zaun drumherum und einen Verein, der sich drum kümmert und damit nichts passiert. Und dann habe ich dann gesagt, nee, also das ist mir jetzt doch ein bisschen viel Aufwand für sagen wir, auch wenn es schöne Treffen sind, aber könnte man natürlich überlegen, wenn man dann noch mehr Senior ist, ob man das dann nochmal sagt, dann investiere ich die Zeit, weil ich muss mich um den Rest nicht mehr kümmern.
Ist aber auch die Frage, wie lange wir das alle noch schaffen, damit uns mit dem BMX-Reif über die Bahn zu nehmen.
Ansonsten machen wir auch schon greifbar.
Also dann muss man da wirklich eine D-Bahn machen, ohne Hindernisse, weil sonst fahren wir es nicht mehr.
Rollator oder Rollstuhl.
Weil wir werden alle älter. Ja. Es kommen keine Oldschooler mehr nach in dem Sinne.
Ja, die nächsten sind ja dann Midschooler und die sind ja dann schon wieder in andere Bahnen
gegangen. Ja. Andere Bahn, andere Räder.
Ja, aber es sind dann auch nicht mehr so viele.
Alter, auch das nicht, ja.
Das ist dann mehr so, doch, der Freestyle-Contest, denke ich mal, vom Stefan, der wird sicherlich Jahrzehnte länger funktionieren, weil die Freestyler einfach mehr sind als die Racer.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Ich meine, die haben auch keine Bahn oder so, die sich verändert hat, bei denen es immer gleich
wie. Naja, warte mal ab, der Bedea ist auch schon da drin.
Ja. Aber die Hindernisse sind ja immer die gleichen bei denen eigentlich.
Ne? Du brauchst ja schon eine Bedea-Lizenz, um die Contest zu fahren.
Ja, aber die Beton-Bowls, die sind nicht so flexibel sozusagen. Die sind da und die mit ein bisschen Pflege bleiben die auch länger.
Ja.
Nur die schönen großen Halfpipes gibt es nicht mehr. Also.
Doch, oder Bonn.
In Bonn gibt es noch eine.
Da steht noch eine, den Rheinau, ne?
Rheinau steht.
Das ist ein Riesending.
Ein Monster von Hafen.
Ja.
In Beul ist ein sehr guter Skatepark. On Beul, Jugendpark. In Köln natürlich.
Ja, aber die riesigen Halfpipes, so wie die Mitschooler gefahren sind, da wie
ganz das wie Bonn. Wesselwerke, auch eine gute Halfpipe.
Ja. Aber die sind einfach so groß, da sind nicht mehr so viele, weil da muss sich auch einer drum kümmern. Ja. Tim hat sich wunderbar drum gekümmert.
Aber in Bonn ist das echt schon ein Monster.
Ja,
daran auch.
Das ist schon ein Monster. Ja. Gut. Hat noch jemand was zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass wir hier bei dir sein durften, Jan.
Gerne. Vielleicht das nächste Mal im Museum.
Das wär's. Gerne. Ja. Vielen Dank an Jens und Nino. Nino hat ja nicht so weit auch gehabt diesmal. Aber der kommt morgen auf die Strecke nach Weiterstadt.
Ich trainiere schon mal für den Fettcup.
Genau, er trainiert. Er will wieder gewinnen.
Auf jeden Fall.
Dann hoffe, gutes Wetter morgen.
Ja, das kriegen wir. Ich habe es bestellt und danke an Ivi, dass er wieder dabei ist.
Immer gerne.
Wir packen jetzt unsere Sachen und fahren wieder nach Frankfurt.
Zum nächsten Podcast?
Schauen wir mal.
Ja. Ach.
2 an einem Tag, das reicht erstmal. Okay, dann vielen Dank.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Auch. Spätestens beim Veteranencup.
So ist es.
Ciao.
Tschüss.
Riders Ready. Der Oldschool BMX Podcast.